über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Willkommen zum ganzen Gespräch am Samstag. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem aktuellen Stand des Mobilfunks. Wie steht es um 5G? Was steckt wirklich hinter 5G Standalone und was können wir von 6G erwarten? Wie weit ist die Forschung und welche praktischen Auswirkungen werden diese Technologien auf unser tägliches Leben haben? Wir sprechen heute über das Internet der Zukunft und die nächste Generation des Mobilfunkstandards. Bei uns ist Michael Reinartz, der Innovationschef von Vodafone. Hallo, vielen Dank, dass du heute da bist.
Guten Morgen, freut mich sehr.
Und eigentlich muss ich mich doppelt bedanken, weil ich bin nicht in unserem Podcast-Studio, sondern ich bin bei euch in Düsseldorf, hier oben in der Zentrale im 18. Stock mit dem perfekten Blick in eurem Podcast-Studio. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wetter könnte besser sein, vielleicht kommst du das nächste Mal wieder, aber
gerne.
Freut uns, dich hier zu haben.
Dankeschön. Sag mal, Michael, wann hast du denn das letzte Mal darüber nachgedacht, wie das Internet so in 10 oder 20 Jahren aussehen könnte? Und was war da so deine Vision?
Darüber nachdenken tue ich eigentlich immer, nicht nur, weil es mein Job ist, sondern weil es mich auch selbst interessiert. Ich war Anfang der 90er Jahre einer der ersten, damals noch Schüler, der einen privaten Internetzugang in Salzburg, in meiner Heimatstadt, über die Universität bekommen hat. Damals mit 2400 Baud, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, beziehungsweise einordnen, wie langsam das war. Und ich habe damals ein Buch gelesen, das hieß Being Digital von Nicholas Negroponte, das war der damalige Leiter des Media Labs am MIT. Und der hat geschrieben, auf einer Faser, Glasfaser, kann man alle Ausgaben des Wall Street Journals, die jemals publiziert wurden, bis dahin, in einer Sekunde übertragen. Und das hat mich so fasziniert und fasziniert mich nach wie vor, dass ich mir darüber eigentlich immer Gedanken mache.
Das heißt, das ist das große Ziel?
Naja, das große Ziel ist, einfach kontinuierlich die Leistungsfähigkeit unserer Netze auf den neuesten Stand zu bringen und zu gewährleisten, dass unsere Kunden die bestmögliche Qualität am Handy, aber natürlich auch zu Hause bekommen.
Und dafür ist ja die Basis aktuell unser 5G-Netz. Wie schafft denn das die Voraussetzungen für diese kommenden Technologien, die da noch auf uns zukommen könnten?
Also wir haben ja vor mehr als 5 Jahren, 2019, schon mit dem 5G-Netz gestartet.
Wir haben Halbzeit jetzt, ne?
Genau, wir haben Halbzeit. So, man sagt so quasi alle 10 bis 15 Jahre kommt so eine neue Technologie auf uns zu. 5G war darauf ausgelegt und es ist interessant, unser Stiftungsprofessor in Dresden, der Gerhard Fettweis, der gibt immer einen guten Vergleich, indem er die Netze klassifiziert von 1 bis 5G, für was sie so standen. Und jetzt mal vorwegnehmend, das 5G-Netz war jetzt sehr businesslastig und für den industriellen Einsatz vorgesehen. Und wenn wir so ein bisschen zurückgehen, alle ungeraden Netze sind ähnlich gelagert. Bei 1G kam quasi der Mobilfunk erstmals in die Autos beziehungsweise in die Hosentaschen, die mussten damals sehr groß sein.
Stimmt.
Bei 2G gab es so die ersten Dinge, die dazu geführt haben, dass sich auch Endkonsumenten für das Thema interessiert haben und das Ganze in die Fläche gegangen ist. Bei 3G kam Videotelefonie dazu, das war jetzt nicht unbedingt der Renner, aber, und das ist wesentlich, es kamen auch Dinge wie ein BlackBerry oder ein Nokia Communicator dazu, die auch wieder sehr businesslastig waren. Bei 4G ist dann das Bewegtbild und auch Social Media ganz wichtig geworden am Handy und wieder diese Consumerization. 5G habe ich gerade erwähnt und bei 6G gehen wir davon aus, dass all die Vorzüge, die wir jetzt mit 5G schon sehen, wie geringe Latenz, hohe Bandbreite, hohe Erreichbarkeit von vielen Geräten, auch in den Konsumbereich Einzug nimmt und wir so eine Verschmelzung auch zwischen Wi-Fi und Mobilfunk sehen werden.
Und genau darauf wollen wir uns gleich auch noch konzentrieren. Aber vielleicht, wo wir gerade schon so ein bisschen bei 5G waren, was glaubst du, was kann mit 5G, was heute schon erreicht werden kann, was wird dann in Zukunft für uns noch stärker in den Alltag rücken? Also du hast eben gesagt, Industrie und viel Business, das ist so das, was 5G aktuell auch bedient für uns Normalverbraucherinnen und Verbraucher. Ist es noch einen Ticken weit weg? Wie lange wird das noch brauchen?
Also wir stellen ja gerade quasi unser Netz komplett flächendeckend auch auf 5G Standalone um. Das heißt, diese schnelle Reaktionsfähigkeit kommt jetzt auch demnächst bei jedem unserer Kunden an. Das heißt, bestimmte Dinge werden einfach, gerade wenn ich an Gaming denke, wo das Thema Latenz eine ganz große Rolle spielt, für jedermann spürbar. Für uns ist natürlich auch das Thema Energieeffizienz ein ganz wesentliches. Neue Netze lassen sich natürlich viel besser und viel grüner betreiben, als es alte Netze getan haben. Und darauf bauen wir natürlich auf und setzen natürlich auch alles daran, unsere Infrastruktur, die man nicht sieht, so weit auf den neuesten Stand zu bringen, dass diese Energieeffizienz auch durchdringt.
Mhm. 5G Standalone hast du eben gesagt. Kannst du vielleicht für alle noch mal kurz abholen, was ist der Unterschied zwischen 5G Standalone und dem 5G, was wir aktuell eigentlich haben?
Also wir haben früher mal den Vergleich gemacht, dass es quasi ein, wenn man sich jetzt ein Fahrrad nimmt und das mit Stützrädern hat, dann wäre das 5G, das man so landläufig in den letzten Jahren gesehen hat, jenes mit den Stützrädern, das eben auf Infrastruktur noch zurückgreift, die noch nicht 5G-konform war. Mhm. Sprich, das Netz, der Kern des Netzes hat noch auf 4G-Technologie bestanden. Und quasi das Internet und auch das 5G Netz ohne diese Stützräder ist dieses echte 5G, wo die gesamte Ende-zu-Ende-Verbindung zwischen dem Endgerät und der Applikation über echte 5G-Infrastruktur abgewickelt wird. Das heißt, auch der Core ist dann 5G.
Okay, das heißt, wir fahren eigentlich gerade so ein Plug-in-Hybrid, aber wir wollen sozusagen dann komplett mit Hybrid fahren.
Und das wirkt sich dann natürlich auf Dinge wie die Latenz aus, weil die Verarbeitung der Signale in einem echten 5G-Netz Ende zu Ende viel schneller funktioniert, als wenn man quasi die Technologien noch miteinander vermischt.
Mhm. Du hast gerade gesagt, für Gaming ist das besonders wichtig, die kurzen Latenzen. Gibt es
im Consumer-Bereich.
Genau. Also gibt es da noch andere Anwendungen für Verbraucherinnen und Verbraucher? Weil so auf dem Smartphone mit Non-Standalone kommt ja nicht ohne LTE aus, aber wird das überhaupt nötig sein? Also brauchen wir Standalone auch auf Smartphones?
Es wird verschiedene Anwendungszwecke zum Beispiel im Kontext Mixed Reality geben, wo das Thema Latenz eine ganz wesentliche Rolle spielt. Wir haben das auch schon mal gezeigt, Augmented Reality im Fußballstadion zu zeigen. Wenn da die Latenz nicht passt, dann funktioniert auch das Verfolgen des Spielers nicht so, wie es sein sollte, weil einfach der Verzug zwischen den Signalen so lange wird, dass das nicht mehr funktionieren kann. Und in sehr vielen Aspekten bei Augmented Reality, wo es darum geht, Echtzeitinformationen zu verarbeiten, ist diese Latenz ganz wesentlich. Ja. Ich denke zum Beispiel auch an vielleicht neue Dinge, die man sich vorstellen kann, dass ich Augmented Reality Brillen habe, die neue Art von Navigationssystem für meine Fahrradtour sind. Da macht schon Sinn,
dass die Straße dann kommt, wenn ich an ihr vorbeifahre.
Und auch die Hindernisse und auch die Gefahrensituationen in Echtzeit illustriert werden.
Absolut. Also man kann dann das Internet der Dinge, die Dinge dann auch zu vernetzen, mit Sensoren auszustatten etc. Darum geht's ja dann. Ich hatte auch was zum Thema Network Slicing gesehen, was ich ganz spannend fand. Also auch noch weitere Möglichkeiten mit 5G Standalone. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen und das immer erklären, was das überhaupt ist?
Also bei Network Slicing wird ein bestimmtes Stück des Netzes quasi exklusiv für einen bestimmten Kunden oder auch eine bestimmte Applikation zur Verfügung gestellt. Man kann zum Beispiel bei großen Sportereignissen davon ausgehen, dass Sicherheitsbehörden Interesse haben, permanent höchste Verfügbarkeit ihrer Kamerasysteme, ihres Sprechfunks etc. zu haben, wenn die das über 5G abwickeln. Und dann kann ich für solche Applikationen in einem bestimmten Arealgebiet exklusiv diese Funktionalität freischalten.
Egal wie viele zum Beispiel im Fußballstadion sitzen würden.
Die beeinflussen dann nicht mehr diejenigen, die dieses Slice benutzen. Wir nehmen da immer auch das Beispiel der im Bus sitzenden Schülergruppe, die alle Netflix schauen und quasi an so einer Veranstaltung vorbeifahren. Wir wissen, Mobilfunk ist ein geteiltes Medium und wenn jemand viel konsumiert, nimmt er dem anderen möglicherweise ein bisschen was weg. Bei dem Slice ist das nicht so. Anderes Beispiel ist, Bahnbetreiber überlegen, das ETCS, das European Train Control System, auch auf so ein Slice zu legen. Da gab es auch schon Tests zwischen, ich glaube, es war Nürnberg und Ingolstadt auf einem Bahnabschnitt, wo genau das ausprobiert wurde, quasi klassische Kommunikationssysteme durch solche neuen abzulösen.
Wäre das was weiter ausgeweitet wird für die kritische Infrastruktur zum Beispiel? Das wäre ja eigentlich die Zielgruppe dort, oder?
Ja, wobei man sich natürlich auch Gedanken machen muss, ob es Sinn macht, flächendeckend über ein ganzes Land ein Slice zu machen oder da andere Technologien noch einzusetzen. Campusnetz ist genau dieses Beispiel, wo wir sehen, dass man kleinräumig möglicherweise wirklich harte, gesicherte Kommunikation braucht und genau dafür dann so ein Slice aufmacht.
Ist so ein Slice eigentlich endlich oder gibt es da auch Kapazitäten? Also, weil ich stelle mir vor, also wir haben jetzt wie so eine große Schüssel und wir nehmen ein bisschen was raus und dann
natürlich,
hat man
irgendwann ist wir es haben ja unser leer. Spektrum und ja. Spektrum ist sich erschöpfend.
Richtig. Okay, interessant. Das heißt, es gibt dann bestimmte Kapazitäten und man kann sich das dann buchen oder wie würde das Ganze in der Anwendung
funktionieren? Genau, wir haben das auch mal gezeigt, gemeinsam mit unseren Infrastrukturpartnern, dass man quasi bestimmte Parameter wie Latenz, Bandbreite und dergleichen, die man halt in diesem Kontext braucht, vorkonfigurieren kann und definieren kann, das Ganze geografisch einordnet, wo man das braucht und dann quasi diese Slice für genau diese Veranstaltung oder für diesen Einsatzzweck sich reserviert.
Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen in so einer Zukunftsvision unterwegs. Also so weit entfernt ist es ja nicht mehr. Aber wie verhindert man, dass zum Beispiel jemand, also ich bleibe jetzt mal bei, weiß ich nicht, großen Größen wie Elon Musk, der sagt, ich hätte einfach gerne mal so einen eigenen Slice. Ist es dann so für Privatpersonen, die viel Geld haben, sich so einen eigenen Slice zu besorgen oder wäre das so?
Also wir sehen das Ganze im Infrastrukturkontext, dass wir das unseren Businesskunden zugänglich machen für spezielle Lösungen.
Okay, das heißt, das ist eine Technologie. In welchen Schuhe würdest du die packen? In die Kinderschuhe, in die Jugendschuhe oder sind wir?
Das ist eigentlich an der Schwelle vom Jugendschuh zum Erwachsenenschuh.
Ehrlich, so weit schon? Okay. Was ist das nächste, was da auf der Zielgeraden steht?
Also ich glaube, das Wesentliche ist jetzt all diese Technologien und darum geht es ja immer, so ein bisschen Henne-Ei-Thematik auch mit Leben zu füllen. Sprich, die Applikationen, die man darauf aufsetzen kann, dann auch dort einzubauen. Ein ganz großes Thema, das wir vor 2 Wochen mit einigen anderen Netzbetreiberpartnern veröffentlicht haben, ist das Thema APIs, also Schnittstellen, die miteinander arbeiten. Da gibt es eine große Industrieinitiative, die nennt sich Camara, wurde von der GSMA, also dem quasi Branchenverband aller Telekommunikationsunternehmen, initiiert, wo es darum geht, einheitliche Schnittstellen für die verschiedensten Anwendungsgebiete zu finden, die dann auf 5G-Technologie, aber auch darunter aufbauen, bis hin auch zu Festnetz. Das sind so Themen wie die sogenannte SIM-Swap-API. Das ist gerade im Kontext Finanzbetrug und Scamming ein ganz wesentliches Thema, dass Leuten SIM-Karten unter Anführungszeichen dahingehend entwendet werden, dass man vor einem Briefkasten steht und eine SIM-Karte abfängt, bevor sie den eigentlichen Empfänger erreicht. Und über diese API können wir einer Bank oder einem anderen Finanzdienstleister einfach das Signal geben, Achtung, vor kurzem wurde hier eine SIM-Karte getauscht, vielleicht ist der zweite Faktor noch einer zu wenig, frag auch vielleicht nochmal einen dritten Faktor an. Ja. Dann gibt es Schnittstellen zum Thema Netzwerkqualität. Das heißt, ein, sagen wir mal, Automobilhersteller könnte sich über diese API informieren, an welchem Punkt genau mit welcher Qualität er rechnen kann. Wozu brauche ich das? Es kann sein, dass ich an der Ampel stehe und der Netzbetreiber mir jetzt gerade ein Update meiner High-Definition-Maps für mein Navigationssystem schicken will, weiß, dass das 2-3 Gigabyte groß ist, aber auch weiß, dass ich jetzt gerade Minimum 1 Gigabit an Transferleistung hier realisieren kann und es damit sicher ist, dass diese Karte auch da ankommt, wo sie ankommen soll. Das kann aber auch ein Beispiel sein, dass ich als Over-the-Top-Player, Streaming-Anbieter, das typische Verhalten der Kinder am Rücksitz vermeiden will, dass wenn ich, und ihr hört, ich bin Österreicher, mit meinen Kindern zwischen Deutschland und Österreich die Grenze passiere, schon im Vorhinein diesem Streaming-Anbieter das Signal geben kann, Achtung, in 5 Minuten wird das Signal nicht mehr da sein, cache mal den Content vor und die Kinder am Rücksitz bleiben ruhig, wir überschreiten die Grenze und dann geht's ganz normal weiter. Also genau diese APIs sind wesentlich, um den Kundennutzen zu verbessern, um die User Experience für unsere Kunden zu verbessern und das Ganze quasi in Ergänzung dessen, was wir an reiner Netzwerkleistung auch noch bringen.
Wir müssen uns auch irgendwie auf gemeinsame Regeln einigen, weil du hast ja eben schon gesagt, unser Netz ist ein geteiltes Netz. Geteilt, ja, Telekom, Vodafone, O2, Bundesnetzagentur, das sind ja viele, die so gerne mitspielen. Also wer entscheidet denn das am Ende vielleicht auch? Also auch, wie wir unser Netz zukünftig aufbauen. Wir haben das Network Slicing, wir haben die Campusnetze erwähnt. Wie funktioniert das auf diesem großen Spielfeld?
Wir haben dann noch eine Technologie, die durchaus Vorteile bringen kann, nämlich Open RAN als offene Plattform, wo zukünftig man sowohl Komponenten, Technologien als auch Applikationen unterschiedlichster Hersteller miteinander mischen kann. Bisher gab es immer so ein bisschen eine Schwarz-Weiß-Infrastruktur, ein Hersteller hier, ein Hersteller da. Ja. Open RAN wird dazu führen, dass das Ganze ein bisschen flexibler wird. Man muss sich auch diesen Weg von 5G zu 6G und wahrscheinlich zu allen Folgetechnologien Beginn nicht so vorstellen, wie wir es in der Vergangenheit hatten, dass wir großflächig Hardware austauschen müssen, sondern dass das Ganze auf Software basiert. Software-Defined Radio, ein großes Schlagwort hier. Und dieses Upgrade einfach über die Software-Seite passieren kann. Natürlich gibt's Vorgaben, regulatorische. Auf der einen Seite natürlich das verfügbare Spektrum und die Frequenzen, die wir zur Verfügung haben. Auf der anderen Seite auch Guidances, was die Benutzung verschiedenster Hersteller betrifft. Stichwort chinesische Hersteller. Also das Ökosystem ist ein großes, aber ich glaube, durch diese Initiative mit Open RAN wird es flexibler.
Mhm. Auch der Ausbau, du hast eben gesagt, wir stehen ja noch ein bisschen beim 5G-Ausbau, ehrlich gesagt. Also auf ländlichen Flächen ist es immer noch so ein bisschen ein Flickenteppich, so ein kleiner digitaler Graben. Meinst du, der wird durch die Technologie zukünftig, wenn wir immer weitergehen, und wir sind ja zum Glück bei 5G Standalone im Weltvergleich ziemlich weit vorne, das ist ja wirklich schön. Glaubst du, dass wir da ein paar Schritte zu weit gehen, bevor wir unsere Basis gelegt haben?
Man muss sich immer auch ein bisschen die Anwendungszwecke anschauen. Vor 3-4 Jahren gab es immer noch dieses Bild der Kuh, die über IoT-Tracker trackbar ist und wo gesagt wurde, jeder Acker braucht 5G. Eine Kuh kann ich mit Narrowband-IoT extrem gut tracken, und bei Narrowband-IoT haben wir 99% Flächencoverage in Deutschland. Das heißt, jedes Objekt, das ich in irgendeiner Art und Weise suchen wollen würde, kann ich heute lokalisieren. Ob eine Kuh YouTube schauen will, stelle ich mal in Frage. Das heißt, ob ich jetzt wirklich das ganz performante 5G am Acker brauche, lasse ich mal in den Raum gestellt. Wir haben gemeinsam mit der TU Dresden an verschiedenen Projekten zusammengearbeitet, unter anderem an einem, das heißt Landnetz, wo es MPNs gibt, also Mobile Private Networks, die in einem fahrbaren Container auf die jeweilige Fläche gebracht wurden, zum Beispiel eine landwirtschaftliche oder auch eine Baustelle, und dann dort eben genau für diesen Einsatzzweck das hochperformante Netz zur Verfügung steht.
Okay. Mhm.
Aber was die Flächendeckung betrifft, ja, da gebe ich dir recht, die grauen bzw. weißen Flecken sind noch zu kitten, und da wird uns aber auch 6G helfen, weil wir Dinge wie Wi-Fi mit integrieren und Satellit. Und gerade in topografisch wahrscheinlich schlechter erreichbaren Ebenen und Gegenden kann das ein durchaus Gamechanger sein.
Ich wollte gerade sagen, so als alternative Lösung, Satelliteninternet dann noch als Ergänzung noch dazu zu packen, das ist auf jeden Fall etwas, was da auf uns zukommen wird.
Genau, und wir sind mit Vodafone seit einigen Jahren auch Partner von AST Space Mobile. AST war der erste Betreiber, der einen sogenannten Direct-to-Cell-Satelliten Blue Walker ins All geschossen hat. Damit wurden die ersten Gespräche wirklich vom Satelliten auf ein handelsübliches Mobiltelefon geführt, über 5G. Mittlerweile ist eine ganze Charge an zusätzlichen Satelliten im All, und das wird zukünftig durchaus ein Szenario sein, was unsere terrestrischen Netze ergänzt.
Ja. Kommen wir mal vielleicht von der Kuh auf der Wiese, wobei ich dazu ja auch Studien gesehen habe, wo Kühe irgendwie VR-Brillen auf hatten und die Milch dadurch besser werden soll. Aber ja, wir lassen das mal an der Seite. Aber vielleicht so Dinge, die ein bisschen auch was für den Verbraucher und für die Verbraucherin zu spüren sind. Autonomes Fahren, smarte Cities, Industrie 4.0. Das sind alles Dinge, die realisierbar sind. Wie viele Jahre gibst du uns da noch vielleicht auch für autonomes Fahren in Deutschland?
Also ich glaube, autonomes Fahren wird wahrscheinlich noch etwas länger dauern. Es wird so eine Mischform sein aus teleoperiertem Fahren und einige Fahrzeuge, die in der Lage sein werden, auch das Ganze autonom zu machen. Ich sehe auch immer so ein bisschen die Frage, muss die Intelligenz im Auto sein oder die Intelligenz in der Infrastruktur? Also es gibt sehr viele Länder, die auch jetzt schon überlegen, mehr in Richtung Infrastruktur noch zu investieren und Detektoren, Sensoren etc. an den Straßenrand zu geben, um auch diese Mischverkehrsszenarien besser in den Griff zu bekommen. Also das wird eine interessante Fragestellung sein, insbesondere wenn man sich den Zustand der Infrastruktur auch in Deutschland ansieht. Gibt es da einiges zu tun? Ich glaube, dass das Thema Geräte und die Art und Weise, wie wir mit diesen Technologien umgehen, sich ändern wird. Wir beide tragen Brillen. Für uns wird das ein natürliches Szenario sein, wenn man sich ansieht, was Meta präsentiert hat. Dann geht es in die Richtung, dass es einer herkömmlichen Brille eigentlich schon fast gleich sieht. Wir haben auch schon mit Augmented Reality Brillen 70 Gramm getestet, die ich auch schon eher als Sonnenbrille oder als zusätzliche Brille sehe, als wie einen Helm, mhm. so wie es früher halt die großen VR- oder AR-Brillen waren. Also die Miniaturisierung, die wird dort immer schneller, die Brillen werden immer kleiner, die Art der Displays werden immer leistungsfähiger und auch die Akkutechnologie, die ich ja dann im Rahmen in irgendeiner Art und Weise integrieren muss, wird immer besser. Und ich gehe davon aus, dass uns das so in den nächsten 5 Jahren weit mehr begleiten wird, als es das heute tut. Ergänzt natürlich auch durch künstliche Intelligenz, Sprachbefehle, die in Kombination mit der Sensorik, mit den Kameras ganz neue Nutzungsszenarien auch ermöglichen, die wir in der Art und Weise früher ja nicht hatten. Weil nur ein Display drinnen zu haben, ist nicht unbedingt das, was ich haben muss. Aber das Display plus die Umgebungsinformation plus die Sprachkommunikation, die ich mit der künstlichen Intelligenz führen kann, wird zu neuen Szenarien führen, ja.
Kein Podcast, ohne dass wir künstliche Intelligenz erwähnen. Das ist immer ein ganz großes Stichwort. Wir haben jetzt über technologische Trends gesprochen. In den nächsten 5 bis 10 Jahren hast du in den Raum geworfen und auch öfter fiel auch schon das Stichwort 6G, die Zukunft des Mobilfunks. Es klingt so ein bisschen noch nach Science Fiction. Kannst du mal erklären, was unterscheidet 6G von 5G, vielleicht auch auf technischer Ebene und wo sind da so die größten Fortschritte?
Also es wird natürlich keine Generation ohne zusätzliche Geschwindigkeit. Es wird natürlich nochmal ein ganzes Eck schneller sein. Experten rechnen damit, dass es in etwa 100-mal schneller als 5G sein wird. Die Zuverlässigkeit und auch die technische Sicherheit wird enorm gesteigert. In den Abstimmungspapieren, die es zur Spezifikation gibt, wird auch davon geredet, dass es Quantum Secure ist, sprich auch Angriffen von Quantencomputern standhalten soll, was ja irgendwann bei quasi herkömmlicher Verschlüsselung nicht mehr der Fall sein kann, wenn die Quantentechnologie so weit fortgeschritten ist. Die Latenz wird nochmal geringer, als wir es heute im 5G-Netz sehen. Die Energieeffizienz wird nochmal ganz wesentlich gesteigert. Dieses Stichwort grüneres Netz, was ich schon gesagt habe. Es wird von vornherein, wir haben es gerade erwähnt, KI, eine ganz wesentliche Rolle spielen. Sprich, das Netz wird Native AI schon integriert haben und bestimmte Szenarien wie ich regle mal in der Nacht in bestimmten Gebieten, wo wenig Nutzung stattfindet, meine Kapazitäten runter, um zusätzlich noch Strom zu sparen. Das sind Dinge, die wir heute quasi durch Zusatzsoftware oder Zusatzmodule in unser Netz bringen. Das wird zukünftig schon von vornherein eingebaut sein. Dann dieses Thema Kombinatorik der verschiedenen Netzarten wie klassischer Mobilfunk, Wi-Fi und Satellit ist ein ganz wesentliches Thema. Und das finde ich besonders spannend. Es gibt einen Aspekt, der nennt sich Joint Communication and Sensing. Es gibt heute ein Spektrum, das so gut wie unbenutzt ist, und zwar ist das Radar. Da werden nur ganz wenige Prozent des verfügbaren Spektrums wirklich für Dinge wie Luftfahrt beziehungsweise Abstandsradars im Automobilverkehr, das ist übrigens der größte Anwendungsfall von Radar, genutzt. Und ansonsten ist es eine eigentlich brachliegende Technologie. Und Gerhard Fettweis und das Team in Dresden haben mir erzählt, dass eben dieses Zusammenbringen der Radar- und der Mobilfunktechnologie ein ganz wesentlicher Aspekt ist, wo man zukünftig Dinge wie Edge Detection auch über Radar lösen kann. Sprich, heute brauche ich eine Kamera, die gegebenenfalls nicht unbedingt GDPR-konform ist, weil ich ja irgendwelche Bilddaten auswerte. Und in der Zukunft kann ich das Ganze dann über ein Radarsignal unter Anführungszeichen ertasten, ersehen, ohne dass ich jetzt diese ganze Thematik von Bilddaten habe, die ich dann rausrechnen muss.
Okay, das sind schon wahnsinnige Funktionen, die möglich sind. Wo kommen die, wo werden die angewendet? Also ja klar, Industrie, Business ist das wieder, dort rollt es ja zuerst aus. Das hattest du ja bei der Geschichte, als wir schon über von 1G bis 6G jetzt geredet haben, erklärt. Aber auch für zum Beispiel Verbraucherinnen und Verbraucher auf dem Smartphone wird es sicherlich nicht auftauchen.
Ich kann dann zum Beispiel gerade im Hinblick auf ältere Leute Thematiken wie Fallsensorik sofort einbauen. Sprich, ein Radar erkennt, dass eine Person, die bisher aufrecht stand, plötzlich liegt. Und kann in speziellen Einrichtungen, aber auch für den ganz normalen Hausgebrauch zu Hause, diese Technologie einsetzen, um das zu erkennen. Ich kann quasi über diese Art Sensing-Funktionalität auch Intrusion-Alarm geben, sprich den Einbruch in der Nacht detektieren, ohne dass ich jetzt großflächig Equipment in meinem Haus dazu haben muss. Das sind jetzt Einzelszenarien. Dann der bisherige Wi-Fi-connected Rasenmäher, der sich mittels GPS-Punkten im Garten orientiert hat oder möglicherweise sogar Induktionsschleifen vergraben musste, damit der seine Grenzen kennt, kann das über Radar zukünftig auch detektieren und spricht quasi darüber. Und dieses Beispiel Abstandsradar, heute habe ich ein Aufschaukeln manchmal bei Fahrzeugen, die per Abstandsradar voreinander fahren. Das habe ich zukünftig nicht mehr, weil das Vorderfahrzeug mir quasi über die Technologie mitteilen kann, wie schnell bin ich, wie verzögere ich. Und das Folgefahrzeug kriegt quasi nicht nur die reine Radarinformation, sondern zusätzlich auch noch verschiedenste Parameter, die dazu führen, dass das Ganze sicherer wird.
Falls ich dann überhaupt noch selbst fahre.
Falls ich dann noch selbst fahre.
Also es ist nicht nur der reine Industriestandard.
Genau.
Das ist spannend. Also ist es nicht wirklich weit weg für den Verbraucher und für die Verbraucherin? Du sagst, nee, ist es nicht.
Nee. Und eben auch dieser Aspekt des, wir als Netzbetreiber müssen nicht großartig zukünftig Technologie austauschen, sondern können wirklich den Knopf dann drücken, sobald die Software da ist und das als Update einspielen. Das ist natürlich auch nochmal um einiges interessanter, auch was quasi die Ausrollgeschwindigkeit betrifft.
Ja, es ist schon alles da. Wenn wir das 5G, sage ich mal, fertig gemacht haben, können wir einfach 6G aufspielen. Ist das so die Idee?
Natürlich, wenn es fertig standardisiert ist, wenn es getestet ist und wenn es entsprechend bereit für den Markt ist. Wir schätzen, dass sich das so in den Anfangsjahren der 30er abspielen wird, ja.
Okay, ja, weil genau alle 10 Jahre kommt ja immer ein neuer Standard. Jetzt haben wir Halbzeit bei 5G. Sind wir denn auf einem richtigen Zeitstrahl? Also sind wir,
ja,
passt
absolut.
Das alles zeitlich? Okay. Ja. Was sind so die spannendsten Entwicklungen? Okay, die treibt Vodafone gerade in welchem Bereich noch immer voran? Also gibt es da bestimmte Herausforderungen gerade, genau wenn wir jetzt auch an 6G denken? Wo sind vielleicht noch so Schrauben, die noch nicht, da müssen wir noch eine Lösung für finden zum Beispiel?
Jetzt nicht unbedingt zusammenhängend mit 6G, aber auch ist das Thema digitale Identitäten. Ich glaube, da gibt es noch enormen Aufholbedarf. Ja. Ich als Österreicher habe hier auf meinem Smartphone meinen Führerschein, meinen Personalausweis und noch ein paar andere IDs, ja, bereits digital und auch schon EU-compliant, wenn dann 2026 die Regulierung auch greift. Da sind wir noch ein ganzes Stück weit entfernt in Deutschland.
Das heißt, es sind eher so ethische Fragen, mit denen wir uns noch beschäftigen.
Ja,
weil technisch
auch dieses vielleicht einfacher machen von bestimmten Anwendungsszenarien. Also wenn ich jetzt überlege, wenn ich quasi genau das, von dem ich gerade gesprochen habe, Führerschein, Personalausweis als digitale Identität auf meinem Handy habe, dann ist es ein ganz einfaches, einen Leihwagen auszuleihen, weil dann funktioniert das Ganze, ohne dass ich mich vorher irgendwo registriert habe. Dann kann ich das Auto ausleihen, weil der Betreiber kann sicherstellen, ich habe einen Führerschein und er weiß, wohin er die Rechnung schickt. Heute muss ich mich irgendwo anmelden, muss einen Web-ID-Prozess durchführen etc. Das sind noch einige Hürden und das, glaube ich, macht es einfach. Und dann auch das gesamte Thema, wie kommuniziere ich mit Behörden, wie bin ich als digitaler Bürger integriert, glaube ich, wird das Ganze ganz wesentlich erleichtern.
Ja, nur diese große Frage, wie steuern wir unsere digitale Zukunft verantwortungsvoll? Siehst du da auch Vodafone in Auftrag?
Absolut. Also wir haben hier auch mit unseren Kollegen und Kolleginnen in Berlin im Kontext des Vodafone-Instituts und der Stiftung Initiativen gerade in Richtung Bildung, verantwortungsvoller Umgang, auch mit Internet, Social Media. Auch das Thema Coding ist eins, was wir als ganz wichtig sehen und nach wie vor der Meinung sind, dass das auch im Bildungsbereich viel mehr noch propagiert werden sollte, dass schon kleine Kinder auch so erste Anknüpfungspunkte und erste Schritte in diesem Raum machen, weil das wird die zusätzliche Fremdsprache sein, die es zu erlernen
gibt. Ja. Wenn wir dann soweit in der Zukunft sind, gibt es dann Technologien, die wir irgendwann nicht mehr brauchen? Also ich denke jetzt ans Festnetz. Oder brauchen wir überhaupt jetzt noch das Glasfaser, was wir überall durchschießen?
Also ich habe kürzlich meinen Kindern mal, weil ich es irgendwo gefunden habe, ein Wählscheibentelefon gezeigt. Da haben sie mich ganz groß angesehen. Ja. Weniger die Wählscheibe, die sie fasziniert hat, als der Hörer. Und sie gemeint haben, dann kann man da nicht herumgehen. Nein, da kann man nicht herumgehen. Also das sind so Dinge, die natürlich spannend sind. Aber das ist ja branchenübergreifend. Da gibt es ja viele Anknüpfungspunkte von Dingen, die es auch in der Form möglicherweise später noch gibt oder nicht. Fernbedienungen bei Fernsehgeräten, das ist etwas, wo ich glaube, das wird es noch länger geben, weil es eher ein One-to-Many als ein One-to-One-Gerät ist. Aber ja, also ich glaube, dass es weiterhin jeder auch gerne haben wird, zu Hause in irgendeiner Art und Weise eine fixe Leitung zu haben mit einer noch höheren Bandbreite, als die er mobil nutzen kann. Auch Geräte, die halt permanent im Kontakt zum Netz bleiben werden. Also es wird eine gesunde Mischung zwischen den verschiedensten Technologien sein.
Auf welche der Technologien, die wir jetzt in der Zeit angesprochen haben, freust du dich am meisten? Hast du vielleicht so drei Trends, wo du sagst, die willst du auf jeden Fall sehen in den nächsten 15
Jahren? Also dieses Thema, dass mein Brillenglas nicht mehr nur durchscheint, sondern gegebenenfalls auch Informationen darstellt, auf das freue ich mich schon. Einfach weil es den Griff zum Smartphone unter Anführungszeichen erleichtert im Sinne dessen, dass die Information halt dann schon wirklich da ist. Vielleicht auch ein bisschen kontextbezogener, dass bestimmte Notifications, die alle paar Sekunden reinrauschen, dann vielleicht gerade nicht reinrauschen, weil das Gerät, mit dem ich unterwegs bin, auch weiß, in welcher Situation ich gerade bin. Das heißt, diese Kontextsensitivität und das Filtern bestimmter Aspekte noch besser wird, aber da wird uns eben die KI auch helfen. Also diese Technologien finde ich extrem spannend.
Mhm. Vielleicht als Abschlussfrage, auch noch ein bisschen in die persönliche Richtung. Wir schreiben jetzt mal das Jahr 2040. Wie hat sich das Internet bisher entwickelt im Jahr 2040 und welche Rolle spielt Vodafone 2040?
Wir werden nach wie vor einer der größten Anbieter von Internet und Zugang zum Internet sein. Und es werden Dinge, die bisher vielleicht so noch nicht vernetzt waren, auch vernetzt sein. Möglicherweise sogar der ganz normale Schlüssel, den ich habe, wo heute vielleicht noch ein AirTag dran ist, wo zukünftig ein ganz kleines Modul drinnen ist, das es mir erlaubt, den schnell zu finden und ihn schnell anzupingen und schnell aufgrund der Radartechnologie auch zu wissen, in welcher Ritze in der Couch er sich versteckt hat. Also diese einfachen Dinge auch besser zu machen. Ansonsten, ich glaube, wir werden noch ein besseres Gefühl auch für uns selbst bekommen. Also sehr viel Technologie, die sich mit dem Körper beschäftigen wird, die mir Dinge wie Blutzucker auch auf eine, und ich mag keine Nadel, non-invasive Art und Weise zeigen wird. Ich habe da Sensoren gesehen, die ähnlich wie auf einer Smartwatch über Licht bereits in der Lage sind, Blutzuckermessungen zu machen. Also genau diese Dinge, die es einfacher machen und die Vernetzung vorantreiben, ja.
Es wird einfacher, es wird schneller. Ich bin ganz gespannt auf diese Zukunft, die du da gemalt hast und auch in der letzten halben Stunde. Vielen, vielen Dank, Michael Reinartz, für die spannenden Einblicke und Dankeschön, dass ich heute bei euch sein durfte.
Gerne und hat uns sehr gefreut, dass du da bist.